Grüezi miteinander, herzlich willkommen zu der Daily Meal am Freitag. Thank God it's Friday. Und es ist nicht nur Freitag, sondern es ist, Blick in den Kalender, Welttag des Malbec. Ja, Prost für alle, die es mögen, Welttag des Malbec zum Wohl. Und es ist auch noch Tag der Fledermaus. Ist das nicht reizend? Der Fledermaus hat einen eigenen internationalen Tag. Wieso auch nicht? Sind ja sehr faszinierende Tiere. Ich habe mal in einem alten Bauhaus gewohnt, wo es Fledermäuse gehabt. Wenn du in der Nacht musst über Schiff und die so durchs Dunkle tappt, hast du richtig Lichtschalter und dann sind da die Dinger um dich geflogen. Ist es nicht so lauschig gewesen? Aber grundsätzlich, ja, es sind Lebewesen, die man sollte respektieren. Denke bitte heute an die Fledermäuse. Und damit schauen wir Ihnen in die Daily Watch. Ich bin gestern auf einen Randstory rund um die Causa Patrick Fischer, Eishockey-Nationaltrainer, eingegangen. Und die Story ist ja dann in der Zwischenzeit wie wild weitergegangen. Er ist jetzt nicht mehr Trainer von der Schweizer Eishockey-Nazi. Frisch da sind klar worden im Zug von dieser Affäre um das gefälschte Covid-Zertifikat. Und ich sage euch, spätestens seit der Entlassung, aber auch ganz allgemein rund um die Story, da ergibt sich eine ganze Sockensammlung. Da habt ihr bis ans Lebensende habt ihr Söckli, wenn wir da alle Söckli super sammeln. Zuerst mal Swiss Ice Hockey, der Schweizer Eishockey-Verband. Ihr seid eierlose Gesellen ohne Rückgrat. Ja, es gibt Leute, die haben keine Eier. Es gibt Leute, die haben keinen Rückgrat. Und euch fehlt beides. Und das ausgerechnet das Verband in so einem echten, knallharten Männersport. Zuerst hat der Verband gesagt, es gäbe keine Massnahmen gegen Patrick Fischer, weil der Fall juristisch erledigt ist. Er hat etwas gemacht, was man nicht hätte dürfen. Er ist bestraft worden, hat die Strafe akzeptiert. Er hat zahlt, juristisch erledigt. Man macht nichts, hat zuerst geheißen. Und dann sind sie eingeknickt wegen dieser Medienkampagne. Weil ein paar Journalisten so böse Schlagzeilen geschrieben haben und Swiss Ice, okay, hätten wohl Angst, oh mein Gott, wir gehorten die ganze Strudel, wir müssen jetzt Härte zeigen. Und sind sie einfach eingeknickt. Eierlos, rückgratlos. Dann, wie ist die ganze Story aufgeflogen? Patrick Fischer hat einem SRF-Mann selber davon erzählt, dass er das Zertifikat gefälscht hat. Hat man jetzt verschiedentlich nachlesen können. Er hat den Journalisten getroffen im Zug von der Arbeit, der Vorbereitung für ein Porträt, das über den Patrick Fischer jetzt getragen werden soll. Und er hat ihm da selbstverständlich vertraulich erzählt und nicht mit der Idee, dass das dann zu einer Story wird. Es ist absolut der Bodensatz von unserer Profession, vom Journalismus, wenn man in einem Gespräch mit einem Protagonisten von einem Porträt, den man machen möchte, wenn man nicht unterscheiden kann zwischen on the record, off the record, wenn man nicht kann den Unterschied machen zwischen, da kann ich verwenden, da hätte man jetzt einfach aus irgendwelchen Gründen auf der persönlichen Ebene, auf der Vertrauensebene erzählen, aus dem mache ich nichts. Wenn man da nicht unterscheiden kann, dann hat man im Journalismus nichts verloren. Und das hat ganz konkret Pascal Schmitz, der war verantwortlich bei SRF, der hat ein Gespräch geführt und hat dann aus dem die Zertifikatsstory gemacht. Pascal Schmitz sucht einen anderen Job. Weißt du, irgendetwas, was nichts mit Menschen zu tun hast. So irgendwie, auch nichts, was mit Vertrauen, mit Empathie oder ganz allgemein mit Wert zu tun hat. Mach irgendwie, ich weiss gar nicht, was wäre denn für ein Job, wo da alles nicht, SRF-Journalist, ist das eigentlich schon alles? Eigentlich bist du am richtigen Ort. Aber wenn jemand den Law hören würde, wäre es der Pascal Schmitz und nicht der Patrick Fischer. Die Zöckli-Sammlung wird komplettiert mit dem Rest der Journalisten. Kümmert euch doch endlich um die Aufarbeitung von einer eigenen Fehlleistung in der Corona-Zeit, statt irgendwie nach angeblichem Schmutz bei anderen zu suchen. Schmutz, den ihr ja selber verursacht habt oder mit verursacht habt. Und die letzten Söckli. Ganz viele Eishockey-Fans sind jetzt richtig hässig auf den Hockeyverband und auf die Medien, auf SRF. Ganz viele von diesen Hockeyfans haben aber wahrscheinlich bei der letzten Abstimmung, habe ich eine Initiative, SRF den Freifahrtschein gegeben, um so Sachen zu treiben. Ja, ihr habt Nein gesagt zu den Initiativen, ein Haufen von euch, eine Mehrheit von euch wahrscheinlich, ihr habt vielleicht Angst gehabt, dass es keine Hockeyübertragungen mehr gibt. Und jetzt seht ihr, was euer geliebter Sender so veranstaltet. Ja, das ist der bittere Geschmack von der Eigenmedizin, dem sage ich so. Gut, und dann muss ich meine ganz persönliche Schadenfreude loswerden mit dieser Story. Wegen 3,24 Euro, Ex-Weltärztechef zeigt Ösi Tanke an. Und wir sehen hier einen Herr, einen überaus sympathisch wirkenden Herr. Nein, der Herr ist genauso, wie er aussieht, er ist ein Widerling. Es handelt sich um den Frank Ulrich Montgomery. Montgomery, coole, englisch tönender Name, ist aber ein Deutscher, ist mal Weltärztechef gewesen, also quasi Chef von der globalen FMH sozusagen. Und das war einer der schlimmsten Scharfmacher gewesen in der Corona-Zeit. Ja, der hat von einer Tyrannei der Ungeimpften geredet. Wir Ungeimpften haben eine Tyrannei ausgeübt auf die anderen, jawohl. Es gibt sehr wenig, wo ich dem Mann nicht an den Hals wünsche, ganz ehrlich. Jetzt hat er jetzt Linz in Österreich, hat er gedankt. Und hat das Gefühl gehabt, er mache Schnäppchen vom Jahrhundert, weil draussen auf einer grossen Tafel einen sehr günstigen Spritpreis, Benzinpreis, Literpreis angegeben war. Und als er dann angefangen hat zu tanken und zum Rädchen zugeschaut hat, hat er gemerkt, huch, der Liter kostet mehr, als dort auf der Tafel steht. Und dann hat er nach wenigen Liter hat er den Tankvorgang abgebrochen und ist reingestürmt und hat gesagt, er will da, da wo er schon getankt hat, irgendwie 8 Liter oder so, will er zum tieferen Preis zahlen, wo da angegeben war. Und der Mann dort hinterm Tresen gefunden, jetzt gar nicht, und gar nicht die Frage, Zahl. Es ist um ein bisschen etwas, 3 Euro irgendetwas gegangen, weil er eben relativ früh aufgehört hat zu tanken, wo er den höheren Preis bemerkt hat. Der Mann ist Weltärztechef gewesen, Spitzenfunktionär von der Ärzteschaft, macht wegen 3,24 Euro ein Theater. Ich bin kein Jurist. Frank Ulrich, Montgomery, Frankie Boy, ich bin kein Jurist, aber ich bin ziemlich sicher, dass beim Tanken immer der Preis an der Zapfsäule gilt. Ich glaube sogar der Stab auf den meisten Tanksäulen. Weil manchmal funktionieren da die Anzeigen auf diesen grossen Tafeln, die digitalen Anzeigen oder die Dinge, die du verstellen kannst, die funktionieren nicht. Oder vielleicht vergisst mal jemand umzudrüllen. Das ist blöd, aber es gilt der Preis an der Tanksäule und dort ist der richtige Preis gestanden. Aber nein, ich meine, nur so Vorstellung, wie der Frankie Boy total bedeppert an der Säule gestanden ist und sieht, wie der Preis höher ausfällt, als er gemeint hat, weil er gemeint hat, er könne ein Schnäppchen machen. Das ist eine unbezahlbare Vorstellung. Ich freue mich so. Montgomery, ich gönn's dir dermassen am Hals. Dann haben wir den Gerhard Pfister, Ex-Mitte-Präsident. Der hat immer noch Zeit, leider, auf X zugange zu sein. Schauen wir mal da. Gerhard Pfister schreibt, für manche ist Orban ein vorbildhafter Demokrat, weil er seine Niederlage fürs Erste akzeptiert zu haben scheint. In Demokratien eine Selbstverständlichkeit eigentlich. Dass es nicht so mal selbstverständlich scheint, verdanken wir euch Politikern wie Trump und Orban. Es ist wieder auf ganz vielen Ebenen ganz, ganz wüst. Ganz pfui, Gary, ganz pfui. Weil er seine Niederlage fürs Erste akzeptiert zu haben scheint. Du suggerierst schon wieder, der Orban deckt mit irgendwelchen geheimen Widerstandstruppen irgendwo in einem Keller zu Budapest an einem Umsturzplan arbeiten oder was willst du es genau mit dem sagen? Boah, pfui Teufel. Aber du sagst, es ist doch nur selbstverständlich, dass man eine Niederlage akzeptiert als Demokrat. Ja, das stimmt, das ist selbstverständlich. Aber Leute wie du, Gary, haben dem Orban die Selbstverständlichkeit über Monate und Jahre abgesprochen. Er behauptet, dass er ein Autokrat, ein halber Diktator und so weiter. Er hat das ganze System auf Machtverhalten ausgelegt. Jetzt hat er in dem System verloren und geht klaglos. Und darum darf man jetzt darauf hinweisen, hey, er ist eben doch ein vorbildhafter Demokrat, weil Leute wie du das Gegenteil behauptet haben. Kapierst? Oder ist jetzt, habe ich eine Hirnwindung schnell abgebogen für dich? Oder ist da, ich glaube, mir scheint es relativ logisch, weil Leute wie du immer das Gegenteil behauptet haben, dürfen wir jetzt darauf hinweisen, dass er ein vorbildlicher Demokrat ist. So schwierig ist es eigentlich nicht, aber du, Gary, vielleicht ist es ja spät am Abend gewesen, wo du das geschrieben hast, gell? Dann bin ich wieder, ich könnte mich verfluchen, ich muss meinen Kalender in den Griff bekommen. Ich bin wieder zu spät gewesen für einen Anlass, der mich sehr interessiert hätte, ganz ärgerlich. Wir schauen da rein. Ein Jahr Studio, Gülşah, Pitch Your Single Friend, hat stattgefunden am 15. April, 20 Uhr, ist natürlich schon vorbei. Pitch Your Single Friend kommt ins Studio in Zürich. Moderatorin, Autorin und Podcastin Gülşah Adili bringt ihr erfolgreiches Matching-Format ins Studio Zürich. Pitch Your Single Friend ist ein Live-Dating-Format, bei dem Freund, Doppelpunkt, innen, in einer 5-minütigen PowerPoint-Präsentation ihre Single Friend dem Publikum pitchen. Zuerst einmal eine Detailfrage, wie wird man eigentlich Podcast-Queen? Ist das ein offizieller Titel? Was muss denn ich machen, zum Podcast-King werden? Schaffe ich das einfach, wenn ich meine Zahlen auftreibe? Oder muss ich für das Queen heiraten? Also Gülşah. Gut, den Preis wäre mir jetzt ein bisschen zu hoch. Aber abseits davon, ohne jeden Sarkasmus. Ich finde es eine lustige Idee, dass man einen Single, den man kennt, Kollegin, Kollege, mit einer PowerPoint anpreisen und so quasi verschachern. Ich finde, das kann noch glatt sein, wenn man es glatt macht. Vielleicht wäre das auch etwas für mich. Was meint ihr? Also, nicht mich verschachern. Ich bin verschachert. Nein, ihr wisst es. Aber wird jemand in meiner Sendung, der Daily Mill, ein Single-Kollege oder Single-Kollegin irgendwie an den Mann oder die Frau bringen? Also, falls ja, dann schicken wir bitte Angaben oder kurze PowerPoint-Präsentation oder das Video. Und ich bring's gnadenlos. Ich verhöcke, ich verschachere für euch euren ewigen Single-Friend. Das mache ich gern. Gülscha, dann wären wir fast schon Berufskollegen. Werden da nicht reizend, würde ich freuen, gell, ja. Aber eben. Sie zuraten, zum Podcast King zu werden, da wäre mir ein Zürcher Preis. Und auch ein Zürcher Preis wäre für mich ein Tagi-Abo. Und zwar egal, wie teuer oder wie billig das ist. Egal, wann ich, in jedem Fall wäre ein Tagi-Abo für mich ein Zürcher Preis. Und darum sehe ich den Artikel, wo wir jetzt gerade reinschauen. Ich sehe den nur in der Vorschau. Ist nur für Abonnenten, wir können im Detail lesen. Schauen wir mal da. Interaktiver Bevölkerungssimulator. Kommt die 10 Millionen Schweiz überhaupt? Rechnen Sie selbst. Die SVP will die 10 Millionen Schweiz an der Urne verhindern. Aktuelle Daten zeigen jedoch, dass diese Marke womöglich nie erreicht wird. Rechnen Sie mit unserem interaktiven Tool selber nach. Ja, also, Sie sagen jetzt da, wahrscheinlich wird die Schweiz gar nicht auf 10 Millionen Menschen anwachsen. Ich habe schwer Zweifel an dieser These. Ich weiss nicht, wann ihr für einen Simulator gebastelt habt beim Tagi, nachdem wir wahrscheinlich wieder in der Kantine Lack gesoffen haben. Aber alle verfügbaren Zahlen und Prognosen sagen etwas anderes. Also ich bezweifle es. Aber wenn ihr recht habt, dass 10 Millionen Schweiz gar nicht kommt, dann können wir ja eigentlich auch Ja sagen zu dieser Initiative, oder, Tagi? Also kann ja nichts passieren. Wenn wir ja sowieso nie über 10 Millionen kommen, dann können wir ja auch deckeln bei 10 Millionen. Habt ihr jetzt gerade zu einem Ja zur 10 Millionen Schweiz geweibelt? Ist da jetzt eure offizielle Parole? Wie wenn ihr es zu Ende denkt, müsst ihr da sein, liebe Tagi. Wir brauchen die Initiative nicht, aber dann können wir ja auch gerade Ja sagen. Wunderbar, danke vielmals. Dann komme ich zu einem Säckchen, wo ich schon fast ein bisschen lieb gefunden habe, weil ich sie ein, zwei Mal in der Sendung jetzt hatte. Die Mira Weingart. Ja, ein paar von euch erinnern sich vielleicht, sie ist eine von zwei Moderatoren, zusammen mit dem Johnny Fischer, glaube ich, wo in dieser super, super, super überflüssigen SRF-Sendung «Zwei Reisen» durch die Welt schippern dürfen und dann so ein bisschen miteinander so ein bisschen kommunizieren und so mit unseren Gebührengeldern schicken wir die nicht nur um den Kontinent, um den Globus. Die Frau Mira Weingart, die arbeitet sonst beim Radiosender Virus. Und da erfahren wir jetzt ein bisschen mehr im Blick. Um 4 Uhr aufstehen. So sieht der Alltag von SRF-Frau Mira Weingart aus. Wecker um 4 Uhr morgens, 5 Stunden Radiosendung und anschließend Redaktionssitzung. Moderatorin Mira Weingart zeigt auf Instagram ihren durchgetakteten Alltag bei SRF Virus. Es ist nämlich so, dass Frau Weingart, Mira, das Mirchen, sie moderiert die Frühsendung, die um 6 Uhr anfängt. Es scheint mir relativ logisch, dass sie dann früher aufstehen muss. Ich habe auch schon beim Radio geschafft, früher noch so beim Lokalradio, und habe dann auch Frühdienst gehabt, dann habe ich auch um 4 Uhr aufstehen. Da erschließt sich aus dieser Aufgabe. Sie jammert dann ein bisschen rum da in dem Artikel, aber Mira, ich muss dir jetzt etwas sagen, unter uns, zwei Pfarrerstöchter. Wenn du mal zu spät aufstehen solltest und den Wecker nicht hörst, oder wenn du vergessest, um den Wecker zu stellen oder so, wenn du verschlafst, es merkt es kaum jemand. Es wird es kaum jemand merken, weil du arbeitest bei Virus. Virus, so ein Jugendsender bei SRF. Virus sendet ziemlich unter Ausschluss von der Öffentlichkeit, ja. Die haben zwischen 0,2 und 0,7% Marktanteil. Es sind, wenn's normal läuft, 20.000 Leute, wenn es super läuft, 30.000 Leute pro Tag, das ist nichts. SRF 1 sagt, glaube ich, irgendwie 850.000 Leute pro Tag. Also, Virus, wo früher noch das Slogan hat, Radio aber anders, mit dem hat man wahrscheinlich will sagen, Radio, wo niemand lost, finde ich noch findig, du schaffst bei Virus, schlaf einfach aus. Schlaf aus und schau dann, ob es überhaupt jemand merkt und ob sich jemand meldet. Und wenn sich niemand meldet, dann mach doch da einfach regelmäßig, weißt du, läuft einfach Musik am 6. Es merkt kein Schwein, wirklich. Wir gehen weiter zum Daily Wahnsinn. Da bin ich das erste Mal überhaupt wirklich noch interessiert gewesen an einem Artikel auf zürich.ch, wo ich sonst eigentlich nur für die übliche Realsatire monitore. Aber da habe ich gefunden, das ist ein vernünftiger Artikel und auch so ein bisschen weiter der vegane Zeitgeist. Schauen wir mal da rein. Die besten Würste in Zürich, 8 Orte, die du kennen musst. Wurstfans, aufgepasst. In Zürich gibt es mehr als noch Currywurst und Bratwurst. Hier kommen 8 Orte, die alle Liebhaber, Doppelpunkt, innen von Würsten einmal besuchen sollten. Finde ich super. Also das ist wirklich, hallo, viel von euren Lesern, liebes Zürich.ch. Sind wahrscheinlich so Hardcore-Veganer oder zumindest Vegetarier, können mit Würst nichts anfangen. Ihr hebt dagegen und stellt 8 Orte vor, wo man eine super Wurst bekommt. Wir schauen mal rein, weil jetzt, Achtung, bin ich natürlich als Ostschweizer förmlich elektrisiert. Fünfter Platz, St. Galler Bratwurst vom Sternengrill am Flughafen Zürich. Keine Frage, der Sternengrill gehört auf jede Zürcher Wurstliste. Doch statt des naheliegenden Klassikers am Bellevue schicke ich dich an den Stand beim Flughafen Zürich. Weil es dort eben St. Galler Bratwurst gibt. Ich bin jetzt nicht sicher, gibt es die Original Olma Bratwurst oder einfach eine Bratwurst aus St. Gallen. In Unterschied, vor allem so dimensionenmässig. Aber es freut mich, wenn Zürcher mal so ein bisschen so Kulturstreifen, Zivilisationsstreifen, die dem in eine St. Galler Bratwurst beissen. Aber dann macht der Wursttester da, wo man jetzt gerade noch so Freude bereitet hat, der macht auf einen Schlag alles kaputt. Bitte sehr. In dem Moment, in dem du aus dem Gebäude trittst, ein erstes Grüezi hörst und eine St. Galler Bratwurst in der Hand hast, sind die Reisestrapazen vergessen. Und wenn der Sternensenf zuschlägt, merkt man dann erst richtig, dass die Ferien vorbei sind. St. Galler Bratwurst mit Goldbürli und Sternensenf, 8.90 Franken. Senf zu einer St. Galler Bratwurst. Ernsthaft? Ich bin entgegen anderen so St. Galler, bin ich kein Dogmatiker. Wenn jemand seinen Senf will, hat zu einer Olma Bratwurst Zöller. Bitte sehr, geht mich nicht da leben und leben lassen. Aber als offizielle Empfehlung im Artikel zu sagen, du musst, also der Sternensenf gehört zur St. Galler Bratwurst, da schreit nach einem lebenslangen Wurstverbot. Liebes Würstli, Säckli-Würstli, Würstli-Säckli, pfui, pfui, pfui. Apropos Essen. Sind ihr schon mal in so einem Hofladen gewesen? Weißt du, so in einem unbetreuten Hofladen? Das ist ja so das Prinzip Vertrauen. Du gehst dort rein, nimmst ein paar einzelne Produkte und dann leihst das Geld in eine Kasse und fertig. Jetzt kursiert im Moment ein Clip von einer Überwachungskamera, wo es ein bisschen anders gelaufen ist. Film ab. Also, mich beeindruckt ja vor allem die Selbstverständlichkeit von dem räuberischen Bärli. Also, die bewegen sich und schauen rein, wie wenn es jetzt einfach ganz normal wäre, dass man in einen Hofladen reingeht und der mehr oder weniger leer räumt. Ja, die haben da überhaupt, also die haben die Seelenruhe, die haben die Ruhe weg und finden das offenbar völlig normal. Und die Dame nimmt, zuerst tut sie das Kartönchen mit 2-3 Eiern auf die Seite, da ist aber nicht der Wert, dann packt sie sämtliche Eierkartöne, packt sie, ausser die Eier, die braun sind. Die mag sie nicht. Die sind pfui für sie. Die will sie nicht, ja. Ich muss euch sagen, anhand von dem Fall und vielen anderen Fällen, das mit dem Vertrauen, Prinzip Vertrauen, das hat in der Schweiz sehr lange gut funktioniert. Darum sind so Sachen wie Hofläden oder auch, wenn du an einem Feld vorbeifährst, Blumen zum selber pflücken und dann ist irgendwo eine Kasse, möglicherweise nicht einmal angemacht. Das hat sehr lange gut funktioniert in der Schweiz, aber man muss wahrscheinlich feststellen, das ist vorbei. Es ist wahrscheinlich sogar schon länger vorbei. Und es ist, Entschuldigung, es tut mir wahnsinnig leid, es gibt sicher Ausnahmen, aber es ist nicht zuletzt vorbei wegen diesen Fachkräften, die den Weg zu uns gefunden haben. Bei diesen zwei scheint es sich ja von den Wortfetzen, die man gehört hat, auch um Fachkräfte und zugezogene Kanten zu haben. Wahrscheinlich müssen wir früher oder später darauf aufhören mit diesen Hofladengeschichten und ich finde es einfach nur schade, schade, schade. Und dann gibt es nichts, wo es nicht gibt, das wisst ihr, wenn ihr den Daily Mail jeden Tag schaut, aber das ist ein besonders schönes Beispiel. Wir schauen auf Großbritannien. Aus Watson. Britische Berater helfen Migranten, sich als homosexuell auszugeben, um Asyl zu erhalten. Ja, ist das nicht reizend, ja. Das ist eine Recherche von der BBC, die da zitiert wird. Es gibt ein Netzwerk aus Anwaltskanzleien und so Berater. Und die schulen wirklich Leute, Migranten, die nach Großbritannien kommen, die aus Staaten kommen, wo Homosexualität verboten ist, die schulen die drin, wie sie sich dann quasi als Homosexuelle gehen und verkaufen. Wie dann kommen sie in Asyl über, wenn sie können sagen, du, ich bin schwul und in meinem Land rübe ab, wenn man schwul ist und so. Das ist ein guter Asylgrund dann. Und dann schulen sie die, fragen mich nicht, wie man das macht, wie man jemanden so ein bisschen glaubwürdig beraten, um sich als schwul darzustellen. Aber man stellt fest, Asyl ist einfach halt eine Industrie. Es ist eine Industrie. Unternehmen, aber auch staatlich geförderte, finanzierte Nichtregierungsorganisationen, NGO, leben davon und haben darum auch gar kein Interesse an einer super gelenkten, begrenzten Migration. Weil die machen den Reibach. Das ist Geld. Das ist pures Geld, das in der Asylindustrie liegt. Und die Frage, die sich jetzt natürlich stellt, das ist jetzt Großbritannien, gibt es so etwas bei uns auch? Gibt es bei uns auch NGOs, Leute, Berater, die Leute irgendwie schulen, wie sie sich am besten verkaufen, um durch das Asylverfahren zu kommen und Asyl zu bekommen? Ich weiss es nicht. Die andere Frage ist nur, wieso zur Hölle sollte es das ausgerechnet bei uns nicht geben? Und damit kommen wir zu der Leserpost. Da hat man einen Zuschauer einen Titanic-Witz zugeschickt, weil ja, wenn ich es war, vorgestern, glaube ich, weil man ja das Absaufen von der Titanic ist ja irgendwie zum 114. Mal nicht gefeiert, aber begangen worden. Er hat einen Titanic-Witz erzählt und er hat mir jetzt auch einen zugeschickt. Und zwar, ein Jude und ein Chines hocken zusammen im Flieger und irgendwann steht der Jude auf, haut dem Chines einen oben runter. Und der Chines völlig verdutzt, was soll das? Und dann sagt der Jude, ja, sorry, aber das war für Pearl Harbor gewesen. Dann sagt der Chines, ja, aber hallo, Pearl Harbor, das sind Japaner gewesen, ich bin Chines. Sagt der Jude, komm, Chinese, Japaner, ist doch alles das Gleiche. Eine Weile später steht der Chines auf und haut dem Jude eins oben runter. Und der Jude findet, was war jetzt das gewesen? Dann sagt der Chines, ja, das war weg der Titanic gewesen. Und sagt die Jude, ja, hallo, Titanic, das war ein Eisberg. Das war kein Jude, das war ein Eisberg. Dann sagt der Chines, du, Eisberg, Rosenberg, ist doch alles gleich. Jawohl, das war es. Er war weder judenfeindlich, noch chinesenfeindlich, noch eisbergfeindlich. Ich bestehe darauf. Er ist einfach ein intelligenter, gut aufgebauter Witz. Vielen Dank für den Hinweis bzw. die Einsendung. Das war es von der Daily Mail am Freitag, Ende der Woche. Wir gönnen uns ein Päuschen Samstag, Sonntag, geniessen. Ich weiss gar nicht, wie das Wetter wird. Ich schaue nie, wie das Wetter wird. Ich gehe raus und dann habe ich zu heiß oder zu kalt. Ich habe nie eine Ahnung. Keine Ahnung. Schaut selber. Ich bin doch nicht Meteo. Ja, und dann komme ich am Ende wieder und bis dann wünsche ich euch eine gute Zeit. Danke fürs Hineinschauen, bis bald und tschüss.